Radio Wissen. Update.
Wir wissen, dass wir schnell waren, als es darum ging, Banken zu retten. Und ich finde, wir müssen jetzt genauso schnell sein, wenn es darum geht, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit Kommunen, Länder entlastet werden und die richtigen Rahmenbedingungen bekommen, um diese Herausforderung zu bewältigen.
Die Bundeskanzlerin weiß, die große Herausforderung dieses Jahr ist, wie bringen wir die vielen Flüchtlinge unter, die uns in Deutschland erreichen. Die Große Koalition hat sich dazu Gedanken gemacht und beschlossen, wie es weitergehen soll. Ist das jetzt der Masterplan? Darum geht's im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Am Anfang gibt's erstmal Lob und ein bisschen Stolz. Dieses Wochenende sind allein in München 20.000 Flüchtlinge angekommen aus Ungarn und Österreich. Das waren deutlich mehr als erwartet und heute sollen noch mal mehr als 10.000 kommen. Sie werden von vielen freiwilligen Helfern empfangen. Kleidung, Spielzeug, Lebensmittel, alles steht bereit. Angela Merkel ist ein bisschen gerührt.
Ich will aber vorweg sagen, dass wir hinter uns haben ein bewegendes, ja zum Teil atemberaubendes Wochenende. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die in dieser außergewöhnlichen Situation angepackt haben, bei den Bundesbehörden, bei den Landesbehörden, bei den Kommunen und bei den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die durch ihre Begrüßung der Flüchtlinge ein Bild von Deutschland auch gezeichnet haben, das uns ein Stück weit auch stolz machen kann auf unser Land.
Hilfsbereite Menschen können aber nur so viel leisten. Das weiß auch SPD-Chef Sigmar Gabriel und fordert einen realistischen Blick auf die Zukunft.
Weil wir schon auch sagen müssen, na klar schaffen wir in diesem Jahr 800.000 Flüchtlinge aufzunehmen, unterzubringen, auch zu integrieren. Aber genauso klar ist, glaube ich, jedem, dass das nicht auf Dauer sich jedes Jahr wiederholen kann.
Die Politik ist gefragt. Die Spitzen von Union und SPD haben letzte Nacht bis um 1 Uhr früh debattiert. Herausgekommen ist eine ganze Latte von Maßnahmen. 6 Milliarden soll es nächstes Jahr mehr geben im Vergleich zu bisher 1 Milliarde. Das Geld soll unter anderem für Unterkünfte für Flüchtlinge ausgegeben werden, für Stellen im Bundesfreiwilligendienst und bei der Bundespolizei, für Integrations- und Deutschkurse. Das Geld dafür ist da. Jetzt kommt uns die schwarze Null im Haushalt zugute, meint Gabriel.
Einer der Gründe, warum wir zuversichtlich sind, dass wir diese Aufgabe jetzt stemmen können, ist die wirtschaftliche Stärke unseres Landes und übrigens auch die soliden Finanzen dieses Landes.
Mehr Geld auf der einen Seite, aber auch strengere Regeln dafür, wer bleiben darf. In Zukunft sollen nicht nur Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als sichere Herkunftsländer gelten, sondern auch der Kosovo, Albanien und Montenegro. Das bedeutet, Menschen von dort haben so gut wie keine Chancen auf Asyl. Die Bundeskanzlerin verteidigt die Pläne.
Schutzbedürftige sollen Schutz bekommen. Diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, müssen unser Land auch wieder verlassen. Und deshalb haben wir darüber gesprochen, Fehlanreize zu beseitigen. Das heißt, Bargeldbedarf in Erstaufnahmeeinrichtungen soll so weit wie möglich durch Sachleistungen ersetzt werden.
Die umstrittenen Sachleistungen, sie kommen also doch. Viele hatten gewarnt, dass die zu viel Bürokratie mit sich brächten, aber in dem Punkt hat sich vor allem die CSU durchgesetzt. Von der Opposition kommt auch Lob für das Maßnahmenpaket, nach dem Motto spät, aber immerhin. Dietmar Bartsch von den Linken ist aber skeptisch.
Ich will auch sagen, dass in einigen Punkten es sich deutlich um ein Flüchtlingsabwehrprogramm handelt. Auch die Drohung Sachleistungen statt Bargeld ist letztlich für uns nicht akzeptabel. Das wird im Übrigen niemanden, der von Leib und Leben bedroht ist oder der von Hunger bedroht ist, abhalten, die Flucht wirklich anzutreten.
So konkret die Pläne der Großen Koalition zum Teil klingen, noch ist vieles eher vage. Wie genau das Geld investiert werden soll, wie Deutschland die Ursachen für die vielen Flüchtlinge im Ausland bekämpfen will, das ist alles noch unklar. Auch die gesetzlichen Grundlagen für die geplanten Schritte fehlen noch. Die sollen spätestens Ende Oktober gelegt werden. Erst einmal sind aber alle froh, dass es überhaupt irgendeinen Plan gibt, wenn auch noch keinen Masterplan.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
In den sozialen Netzwerken wimmelt es vor zynischen, rechtsextremen und menschenfeindlichen Kommentaren. Es gibt aber auch sachlichere Kommentare zu den Beschlüssen der Großen Koalition. L. Ludwig kritisiert auf tagesschau.de die neuen Arbeitsbestimmungen. Es gab ja kritische Stimmen, dass sich Deutschland hier Zwangsarbeiter verschaffe. Das scheint nicht ganz aus der Luft gegriffen. Geldleistungen kürzen, Leiharbeit erlauben, wahrscheinlich bald unterhalb des Mindestlohns wegen Schwervermittelbarkeit und mit Arbeitsverpflichtung über die Arbeitsagenturen. Ja, die deutsche Industrie ist auf Trab und holt sich, was sie braucht. Ulrike Schwarzkopf schreibt auf Facebook: Ich will keine Summen lesen, ich will Taten sehen. Die sehe ich im Moment nur von der Bevölkerung. Auch Norbert Nikolaus glaubt, dass die Beschlüsse insgesamt nicht viel bringen. Sinnvoll wäre eine gesamteuropäische Flüchtlingspolitik mit Ausgleichszahlungen an stärker betroffene Länder und gemeinsamen Standards für den Umgang mit Flüchtlingen. Nachdenkenswert finde ich auch das britische Modell, Flüchtlinge aus den Flüchtlingslagern in der Nähe der Krisenregionen aufzunehmen. Das könnte verhindern, dass sich so viele mit Frau und Kindern auf den gefährlichen Weg machen.
Was sonst noch wichtig war?
Dass Menschen in Mexiko verschwinden, ist leider keine Seltenheit. Und doch hat die Geschichte der 43 Studenten viele Menschen bewegt. Sie waren vor knapp einem Jahr nach einer Demo von der Polizei aufgegriffen worden und das war das Letzte, was man von ihnen sah oder hörte. Jeden Monat gehen seitdem Angehörige der Opfer auf die Straße und verlangen Gewissheit. Die mexikanische Staatsanwaltschaft sagt, die korrupten Polizisten hätten die Studenten an die Drogenmafia übergeben. Die hätten die jungen Menschen getötet und die Leichen auf einer Müllkippe verbrannt. Jetzt sagt eine unabhängige Ermittlungskommission aber,
the collected evidence of the vegetation, condition of the garbage dump, evidence of the fire shows that the minimum fire necessary for the cremation of the 43 bodies could not have occurred in the garbage dump in Kakula. It could not have happened there.
Die Experten haben die Mülldeponie untersucht und sagen, dort wurden die Leichen sicher nicht verbrannt. Dafür hätten 30 Tonnen Holz mit Unmengen an Diesel tagelang brennen müssen. Die Kommission wirft den mexikanischen Strafermittlern vor, Beweismaterial verschleiert und Zeugen eingeschüchtert zu haben. Je mehr über das Schicksal der Studenten ans Licht kommt, desto erschreckender wird das Bild der mexikanischen Polizisten und Justizbehörden.
55 Cent, wie er zum Teil angeboten wird, ist deutlich zu wenig. Die Milch ist ja billiger als Wasser gegenwärtig und das ist nicht in Ordnung, das ist nicht fair.
Auch Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt steht hinter den Milchbauern. 1 Euro pro Liter Milch wäre akzeptabel, meint er. Denn wenn wir gerade im Supermarkt 50 Cent für eine Milchpackung zahlen, dann bekommt der Bauer davon vielleicht nur 30 Cent oder weniger. Das reicht zum Teil nicht mal fürs Futter für die Kühe, sagen Milchbauern in Europa und gehen auf die Barrikaden. Seit Wochen protestieren sie. Heute sind Bauern aus vielen EU-Ländern in Brüssel angekommen und haben dabei ein Verkehrschaos verursacht. Mit ihren Traktoren behinderten sie den Verkehr und demolierten Straßensperren. Der Protest hat seinen Adressaten im Bundeslandwirtschaftsminister aber erreicht.
Wenn der Betrieb, der irgendwelche Geräte herstellt, nicht genügend Absatz hat, dann macht er Kurzarbeit. Die Kühe können sie nicht auf Kurzarbeit stellen. Deswegen habe ich mit meinen französischen Kollegen gemeinsam gesagt, wir müssen uns in Brüssel zusammensetzen und müssen Entscheidungen treffen und müssen die Kommission auffordern, dass sie auch die richtigen Weichen stellt.
Eine Entscheidung haben die EU-Landwirtschaftsminister heute auch getroffen. Sie wollen die Bauern mit 500 Millionen Euro unterstützen. Damit sollen finanzielle Notlagen abgefedert und die Märkte stabilisiert werden. Nicht nur für Milch, sondern auch für Obst und Fleisch. Eigentlich ist das aber nicht das, was die Landwirte gerne hätten.
Wir möchten losgelöst von diesen ewigen Direktzahlungen und Investitionshilfen und so weiter. Wir möchten einen nachhaltigen Preis.
Was noch wichtig wird.
Es ist wieder Zeit für einen Streik bei der Lufthansa. Jeder zweite Langstreckenflug von deutschen Flughäfen wird morgen gestrichen. Insgesamt sind das mehr als 80 Flüge. Der Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit meint, ein Streik sei gerade das einzige Mittel.
Es tut Not, dass wir hier erneut in den Ausstand treten, weil Lufthansa kurzerhand überhaupt nicht an Lösungen interessiert ist. Viel lieber flaggt man hier Flugzeuge aus, lagert Arbeitsplätze aus und begeht Tarifflucht. Und das macht leider eine Paketlösung unmöglich.
Lufthansa weist die Vorwürfe zurück, dass Arbeitsplätze ausgelagert würden. Und an der Unternehmenstochter und Billigsparte Eurowings hält das Unternehmen fest. Auch viele Flugbegleiter machen morgen beim Streik mit. Erste Flüge werden heute schon gestrichen. Es ist der 13. Streik der Piloten bei der Lufthansa in 1,5 Jahren.
Und sonst in der Welt?
Wer wird in Guatemala neuer Präsident? Eine Antwort darauf wird es erst Ende Oktober geben, nach einer Stichwahl. In der ersten Runde der Präsidentenwahl am Wochenende hat sich kein eindeutiger Sieger abgezeichnet. Die meisten Stimmen hat der Schauspieler und Komiker Jimmy Morales bekommen. Auf Platz 2 folgt der Unternehmer Manuel Valdizón von den Konservativen. Die Präsidentschaftswahl in Guatemala wird überschattet von einem Korruptionsskandal. Letzte Woche war der bisherige Präsident Otto Pérez zurückgetreten. Er soll an der Spitze eines kriminellen Netzwerks gestanden haben und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Im afrikanischen Sierra Leone wird die Hoffnung geringer, bald Ebola-frei zu sein. Nach dem Tod einer Frau letzte Woche ist eine weitere Frau positiv auf Ebola getestet worden. Deshalb wird der Notstand in dem afrikanischen Staat aufrechterhalten. Die neuen Ebola-Fälle sind ein Rückschlag für Sierra Leone. Mitte August hatte es schon feierliche Szenen gegeben, nachdem der letzte bekannte Ebola-Patient aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Als Ebola-frei gilt ein Land erst, wenn 42 Tage kein neuer Fall auftritt. Die Krankheit hat eine Inkubationszeit von bis zu 21 Tagen. Seit Jahren bekämpfen die USA im Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan Aufständische mit Drohnen. Jetzt hat auch Pakistan seine erste bewaffnete Drohne in dem Gebiet eingesetzt. Laut Militär sollen damit schon mehrere hochrangige Rebellen getötet worden sein. Die Beziehungen zwischen Pakistan und den USA sind seit längerem angespannt wegen des Einsatzes von US-Drohnen. Die unbemannten Fluggeräte der Amerikaner haben immer wieder unschuldige pakistanische Zivilisten getötet. Die Grenzregion zwischen Pakistan und Afghanistan gilt als Rückzugsgebiet für Taliban-Kämpfer.
Wissensnachrichten.
Wir fangen heute mal mit einer guten Nachricht an, dazu, wie es den Wäldern geht und wie viel sie abgeholzt werden. Die UNO-Landwirtschaftsorganisation, die spricht in ihrem neuen 5-Jahres-Waldbericht von einem sehr ermutigenden Trend. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten. Von welchem denn?
Es werden zwar noch immer viele Bäume gefällt, aber das Rodungstempo wird langsamer. Im Vergleich zu den 90er Jahren wurden die Wälder in den letzten 5 Jahren nur noch halb so schnell abgeholzt.
Okay, also halb so schnell abgeholzt, das heißt ja immer noch abgeholzt, oder?
Ja, vor allem in Afrika und Ozeanien geht immer noch sehr viel Wald verloren. Und wenn in den letzten 5 Jahren weniger schnell abgeholzt wird, lief es in den Jahren davor ja schneller. Seit 1990 sind weltweit 1,25 Millionen Quadratkilometer Wald verschwunden. Das ist eine Fläche 3,5 Mal so groß wie Deutschland.
Okay, das klingt auf einmal doch nicht mehr so gut. Wo sieht's denn im Moment am schlimmsten aus?
Brasilien ist immer noch das Land, das im Moment am meisten Wald vernichtet, oft für den Anbau von Soja. Der nächstgrößte Abholzer ist dann Indonesien, auch ein alter Bekannter. Da wird Regenwald oft für Palmölplantagen gerodet. Aber in beiden Ländern gibt es auch kleine Erfolgsgeschichten zum Schutz von Wäldern, sagt die NGO World Resources Institute, die auch kürzlich einen Waldbericht herausgegeben hat.
Okay, und die NGO, die sagt jetzt dasselbe wie die UNO?
Nee, sie zieht ein deutlich negativeres Fazit. Die Organisation sieht anders als die UNO-Landwirtschaftsorganisation keine Verlangsamung bei der Abholzung und sie hält auch nicht Brasilien und Indonesien für die größten Sorgenkinder, sondern andere, die bisher übersehen wurden.
Und das wären welche?
Das sind einmal 2 Gebiete in Afrika, Madagaskar, das hat als große Insel eine ganz besondere Artenvielfalt und auch einige Länder an der Westküste von Westafrika. Außerdem noch Kambodscha und andere Nachbarländer in Südostasien um den Fluss Mekong und schließlich Paraguay und Uruguay in Südamerika. Da geht es aber dieses Mal nicht um den Amazonas-Regenwald, sondern um Trockenwälder der Chaco-Steppe. In all diesen Bereichen wird die Abholzung schlimmer und es wird immer noch sehr wenig dagegen getan.
Okay, also doch einige Sorgen, Kinder. Was kann man denn jetzt dagegen tun?
Ein Weg ist genau hinzuschauen, was man so einkauft. Viele Wälder werden zum Beispiel für Soja oder für Palmölplantagen gerodet oder auch für Rinderweideflächen. Und da gibt es teilweise schon Produzenten, die auf Wald- und Klimaschutz achten und bei denen sollte man dann einkaufen.
Also zum Beispiel gibt es ja da das FSC-Label für nachhaltige Forstwirtschaft, auf das man gucken kann. Nicht mit Bäumen, sondern mit Steinen geht es jetzt weiter. Forscher haben ganz in der Nähe von Stonehenge noch ein Stonehenge entdeckt.
Ja, und es könnte sogar größer und älter als das echte Stonehenge sein. Es wurde bei Durrington Walls entdeckt. Das war im 4. Jahrtausend vor unserer Zeit ein wichtiges Siedlungszentrum während der Jungsteinzeit. Vielleicht war es sogar das größte in ganz Nordeuropa. Über der Erde ist davon nicht mehr so viel zu sehen und noch die Reste eines ovalen Walls mit Graben. Das heißt übrigens auch das Henge in Stonehenge. Aber die Archäologen haben herausgefunden, dass in dem Henge auch noch ein Steinkreis aus großen Megalithen stand, also großen Steinen bis zu 4,5 Meter hoch, obwohl es wahrscheinlich kein ganzer Steinkreis war, sondern mehr ein See.
Und was hat man mit diesem Steinkreis angefangen damals?
Ja, darüber sagen die Messgeräte natürlich nichts, aber die Forscher gehen davon aus, dass es in irgendeiner Form ein Kultort war, so ganz ähnlich wie das echte Stonehenge. Archäologen haben in der Region schon früher Feuersteinvorkommen gefunden, das war ja der wichtigste Rohstoff in der Steinzeit, und auch Wasserquellen, die nur im Winter sprudelten, also irgendwie was Mystisches, das Richtige für einen kultischen Ort, das sieht man ja heute auch noch, wenn viele Touristen zur Sonnenwende nach Stonehenge pilgern.
Und zum Schluss haben wir noch eine Meldung aus der Medizin. Die Weltgesundheitsorganisation, die warnt vor einer Rückkehr von Polio. Ich dachte eigentlich, durch die Kinderlähmung wäre so gut wie ausgestorben.
Ja, das war eigentlich auch fast schon so. Dank der großen Impfkampagnen gab es nur noch wenige Fälle. Aber jetzt gab es in letzter Zeit einige Rückschläge im Kampf gegen die Krankheit. Jetzt in Westafrika. Dort ist Polio bei einem Kleinkind in Mali entdeckt worden, das aus Guinea nach Mali gekommen war.
Okay, Guinea, das von dem Land hat man ja eher was über Ebola gehört zuletzt.
Ja, das ist richtig. Und die Weltgesundheitsorganisation vermutet auch, dass das ein bisschen zusammenhängt, dass das Risiko eines neuen Polio-Ausbruches mit Ebola zu tun hat. Denn wegen der Ebola-Epidemie ist in Guinea die Polio-Impfrate zurückgegangen. Und das heißt, die Bevölkerung hat weniger Schutz vor Polio. So einen ähnlichen Fall gab es auch letztens in der Ukraine, wo die Impfrate auch zurückgegangen ist. In beiden Ländern haben sich die Kinder an geimpften Menschen angesteckt. Die hatten aktive Polioerreger im Körper. Und so eine Ansteckung passiert zwar eher selten, aber es ist eben möglich, wenn nicht alle Menschen mehr selbst geimpft sind.
Vielen Dank für die Infos, Britta.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht zieht der Regen weiter Richtung Südosten. Morgen kann es im Osten dann noch ein paar Schauer geben. Im Rest von Deutschland ist es bewölkt, aber trocken. Das Ganze bei Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.